Also jetzt, heute Morgen, ist mir gerade wieder bewusst worden, wieso dass ich gern zu euch komme. Es ist schon, als ich reingekommen bin, ein mega schönes Lied gesungen worden von einer tollen Leadsängerin. Wirklich, du triffst Hön. Perfekt. Dann hat es da einen neuen Gachon-Spieler gegeben, habe ich gesehen. Ist einfach schön bei euch. Das ist der Grund, wieso ich gerne hier herkomme. Nicht wegen dem Gebäude. Wir haben heute eine Predigt. Gott hat seine Macht beschränkt. Er wagte das kühne Experiment, uns die freie Entscheidung zu überlassen. Man könnte auch die Aussage machen, dass Gott dich so liebt, dass er dich gehen lässt. Wenn man Menschen fragt, kommt eigentlich auf die Situation mit dem Baum in der Mitte des Paradieses und der Forderung Gottes, dass Adam und Eva von allen Bäumen essen dürfen, aber von dem einen nicht. Das allermeiste Mal die Antwort, es ging schlicht und einfach nur um Gehorsam. Das war alles, was Gott von Adam und Eva wollte. Aber sie haben eben nicht gehorcht. Stimmt das so? Alles, was bei Gott zählt, ist unser Gehorsam. Haben wir alle das nicht im Übermaß gelernt und es wurde uns von der Kirche eingetrichtert? Was zählt bei Gott, ist der Gehorsam. Hätten also Adam und Eva gehorcht, was Gott ihnen aufgetragen hat, dann wäre heute alles okay. Ich habe das übrigens auch fast in meinem ganzen Leben geglaubt, das mit dem Gehorsam. Doch das stimmt, weiß ich nicht. So hätten Adam und Eva mit ein wenig Gehorsam uns Menschen viel Leid ersparen können. Ist doch so. Gott wusste jedoch, dass sich ihr Ungehorsam lediglich als Symptom einer ihm viel mehr am Herzen liegenden Sache äußerte. Mir kommt da eine Begegnung vor etwa 30 Jahren in den Sinn. Ich hatte eine komische Diskussion über ein Glaubensthema mit einem damals sehr bekannten Pastor. Schlussendlich schaute er mich an und sagte etwas energisch, einfach gehorchen, nicht denken und Mund zu machen. Diese Aussage konnte mich damals nicht befriedigen und tut sie bis heute nicht. Eine andere Bedeutung, die Bedeutung von Gehorsam, wird heute völlig anders verstanden, als was es ursprünglich einmal war. Das Wort Gehorchen leitet sich ab von Gehen und Hören, Gehör, auf jemanden hören, Geh und Hör. So verstanden macht es viel mehr Sinn, wenn wir von Gehorsam reden. Dann könnten wir auch sagen, geh und höre, was Gott dir zu sagen hat. Adam und Eva haben mit dieser Definition nicht darauf gehört, was Gott ihnen in seiner Liebe mitgeteilt hat, sondern sind ihren eigenen Wegen gefolgt. Was ist denn die Basis für eine funktionierende Beziehung? Hier im Raum sind Eltern, sind Geschwister, sind Kinder, sind Jugendliche. Was ist die Basis für eine funktionierende Beziehung? Ist es Gehorsam oder Vertrauen? Oder was ist es letztlich? Was ich wertvoll finde in einer Beziehung. Gott wusste jedoch, dass sich der Ungehorsam oder eben nicht hinhören von Adam und Eva lediglich als Symptom einer ihm viel mehr am Herzen liegenden Sache äußerte. Da Gott uns geschaffen hat, um an der Beziehung, die Vater, Sohn und Heiliger Geist seit ewiger Zeit miteinander pflegen, teilzuhaben, können wir das auf die gleiche Weise tun wie sie. Die Einheit der drei Personen der Gottheit entspringt deren kompromissloser Liebe und uneingeschränktem Vertrauen zueinander. Das geht durchweg aus der Bibel hervor und ist eine Art, wie sie miteinander reden und umgehen. Es ist ersichtlich, sie vertrauen einander. Es ist deshalb nur logisch, dass Gottes Einladung an uns, an dieser Beziehung teilzuhaben, auf dem gleichen Vertrauen basiert. Es ist möglich, dass wir Gott gehorchen, ohne ihm zu vertrauen und uns dadurch eine Beziehung zu ihm entgehen lassen. Gott zu vertrauen und gleichzeitig ungehorsam zu sein, ist allerdings nicht möglich. Denn wie wir schon sehen werden, geht jeder Ungehorsam aus einem Misstrauen gegenüber Gottes Wesen und seinen Zielen mit uns hervor. Genauso ist das auch in einer Ehe, in einer Partnerschaft, unter Freunden. Wer nicht vertraut, kann letztlich nicht lieben. Die Erfahrung im Garten Eden diente demnach nicht dazu, den Gehorsam von Adam und Eva einzufordern, sondern ihn zu fördern. Gott wusste, dass der erste Schritt auf ihn zu möglicherweise auch ein Schritt von ihm weg sein könnte. Er wusste, dass diese Lektion schmerzhaft und teuer sein würde, am meisten für ihn. Dennoch entschied Gott sich dafür, dass er sich Menschen so sehr wünschte, die eine Liebesbeziehung zu ihm pflegen und ihn nicht aus Angst gehorchten. Letzteres wäre viel einfacher gewesen. Aber Gott wusste, dass Liebe nur im Zusammenhang mit Vertrauen fließen kann und dass echtes Vertrauen sich nur dort entfalten kann, wo die Menschen auch Freiheiten haben, sich dagegen zu entscheiden. Wie manchmal wäre dieser Satz gut bei Ehepaaren, wenn sie das verstehen würden, dass so Freiheit entsteht und nicht anders. Es gibt eine Parallele zu Adam und Eva bei der Geschichte des verlorenen Sohns und dies ganz eindeutig. Und wieder kommt die Frage auf, was denn nun besser ist, Gehorsam oder Vertrauen. So seltsam uns das Vorgehen des Vaters vom verlorenen Sohn auch vorkommt, für Jesus macht es vollkommen Sinn. Er hatte es schon einmal erlebt, vor langer Zeit, in einem Garten, den man auch den Garten Eden nennt. Denn Gott hatte alles vorbereitet, was sich Adam und Eva je hätten wünschen können, sogar die Freiheit, sich von ihm zu lösen. Der Vater lässt den aufmüpfigen Sohn schweren Herzens ziehen, weil er weiß, dass nur das Vertrauen und die Liebe den Sohn wieder zurückbringen können. Der Vater hätte ihm das Erbe nicht geben müssen, aber das Erbe bedeutete etwas ganz Spezielles für den Vater, nämlich, dass er sein Sohn ist und bleibt, und dies auch in der Ferne. Darum steht in der Bibel, so bist du nun nicht mehr Sklave, sondern Sohn, bist du aber Sohn, dann auch Erbe durch Gott, Galater 4,7. Wie beim verlorenen Sohn, so machte Gott auch Adam und Eva das größtmögliche Geschenk, die Chance, eine freie und liebevolle Beziehung mit dem Gott des Universums einzugehen. Dass sie sich zunächst entschieden, auf ihre eigene Weisheit zu vertrauen und die Schöpfung in quälende Sünde zu stürzen, spielte für Gott weniger eine Rolle, als dieses Versagen zu nutzen, um sie letztendlich wieder zu sich zurückzuführen. Der Sohn erinnerte sich in der Ferne, dass er einen guten Vater hat. Deshalb kam der Sohn, der verlorene Sohn und Erbe zurück, weil er seinem Vater vertraute und wusste, dass er ihn lieb hat. Aber als der Vater dann auf ihn zurannte, wurde selbst er ergriffen von dieser Liebe des Vaters. Der Vater schenkte ihm alles und noch mehr, Vertrauen und Liebe, als wäre er nie fort gewesen. So sehen wir auch eine zweite Parallele zu Adam und Eva bei der Geschichte von Abraham. Es steht in der Bibel im Galater 3,18, denn hinge das Erbe am Gesetz, so hinge es nicht mehr an der Verheißung. Dem Abraham aber hat sich Gott durch die Verheißung als gnädig erwiesen. Oder anders gesagt, hinge das Erbe am Gesetz, das heißt am Gehorsam, so hinge es nicht an der Verheißung, das heißt am Vertrauen. Denn Abraham hat sich Gott durch Vertrauen als gnädig erwiesen. Er vertraute ihm so sehr, dass er ihm gehorsam war. Auch hier kommt der Gehorsam aus dem unerschütterlichen Vertrauen, dass es Gott gut mit Abraham meint. Die Logik sprach ja völlig dagegen. Er, Abraham, sollte seinen einzigen Sohn opfern, obwohl Gott ihm versprochen hatte, dass seine Nachkommenschaft so zahlreich wie der Sand am Meer würde. Ich wiederhole, es ist möglich, dass wir Gott gehorchen, ohne ihm zu vertrauen und uns dadurch eine Beziehung zu ihm entgehen lassen. Gott zu vertrauen und gleichzeitig nicht auf ihn zu hören, ist allerdings unmöglich. Denn wie wir noch sehen werden, geht jeder Ungehorsam aus einem Misstrauen gegenüber Gottes Wesen und seinen Zielen mit uns hervor. So kommt auch in dieser Geschichte von Abraham der Gehorsam oder eben das Gehen und Hören aus dem Vertrauen und nicht umgekehrt. Ich mag mich erinnern, es war vor vielen, vielen Jahren. In Amerika kam so ein schießwütiger Mann und drang dann in eine Schule ein und hat viele Leute umgebracht. Und da gibt es eine Geschichte von einer jungen Schülerin und er hielt ihr die Pistole an den Kopf und sagte zu ihr, du bist doch eine, die an Gott glaubt. Jetzt immer noch. Sie sagt, ich vertraue ihm. Und er schoss. Da war nur ein Baum, von dem Adam und Eva nicht essen durften. Nur einer unter 1000 Bäumen. Und Gott sagte ihnen, sie dürften von jedem Baum essen, außer vom Baum der Erkenntnis. Ich frage euch, wäre es nicht besser gewesen, Gott hätte diesen Baum nie geschaffen oder zumindest irgendwo in einem ganz anderen Ende der Erdkugel versteckt? Gewiss öffnete sein Dasein die Tür zum größten Versagen der Menschheitsgeschichte und damit einhergehend zu einem jahrtausendelangen Leiden unter Sünde, Schmerz und Konflikten und Krankheiten. Dennoch pflanzte Gott diesen Baum nicht, um uns ins Verderben zu stürzen, sondern um uns die Freiheit zu lassen, die eine Beziehung zu ihm erst wahrhaftig machen würde. Er wusste von Anfang an, dass unabhängig davon, welchen Weg Adam und Eva auch wählen, dies der erste Schritt eines langen Weges sein würde, auf dem sie lernen würden, seine unbegreifliche Liebe zu vertrauen. Leider würden sie, wie der verlorene Sohn, erst dann lernen, Gott dem Vater zu vertrauen, nachdem sie zunächst sich selbst vertraut haben und anschließend feststellen mussten, wie sehr sie sich hatten in die Irre führen lassen. Die Schlange sagt, ihr könnt sein wie Gott. Ist das nicht eine verlockende Versuchung? Hatte sie Gott nicht nach seinem Bilde geschaffen? Wäre es nicht Gottes Verlangen, sie in so eine Beziehung letztendlich zu führen? Gott ähnlich zu sein, ist doch das höchste Ideal von uns Christen. Hier zeigt sich der Sündenfall nämlich ganz unmaskiert. Wir meinen oft, Sünde ginge ausschließlich aus bösartigen Handlungen hervor und verkennen die Natur der Sünde selbst. von ihrem Wesen her bewirkt Sünde in uns das Verlangen nach etwas, was Gott uns nicht gegeben hat. Die Sünde von Adam und Eva bestand nicht in dem, was sie wollten, sondern darin, wie sie es bekommen wollten. Würden sie Gott vertrauen, dass er sie ihm ähnlicher werden ließ, oder würden sie selbst danach greifen? Ist es das, was Jesus verstanden hatte, als er nach seiner langen Fastenzeit Satans Versuchung, Steine in Brot zu verwandeln, zurückwies? Oder die Szene kurz vor der Kreuzigung, als Jesus den Vater bat, ob er ihm dieses Leiden nicht ersparen könne? An sich wäre ja beides nichts Schlechtes gewesen. Jesus vertraute jedoch auf seinen Vater, dass er ihn ausreichend versorgte, und der Weg, den er für ihn vorgesehen hatte, der bessere Weg ist. Hätte er die Steine verwandelt, so wohltuend es gewesen wäre, dann hätte er den gleichen Weg eingeschlagen wie damals Adam und Eva. So ist nichts gefährlicher, als eine offensichtliche Tatsache als Beweis für etwas heranzuziehen, was nicht der Wahrheit entspricht. Ein wenig Gift in der Limonade, man riecht es nicht, doch wenn man davon tränkt, dann ist es zu spät. Dieser Satz entspricht voll und ganz der Wahrheit. Wenn die Schlange zu Adam und Eva sagte, eure Augen werden aufgehen und ihr werdet sein wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Der Satz stimmt und er ist sogar noch wahr. Gott hat ihnen also doch etwas vorenthalten. Gott wollte vielleicht nicht, dass sie ihm gleich seien. Das ist der Keil der Lüge. Und er ist hereingekommen mit einer Wahrheit. Dem Gott, der sie erschaffen hatte, konnte man nicht vertrauen scheinbar. Er war zu unsicher, fühlte sich bedroht, als dass er jemand ihm ähnlicher werden lassen wollte. Dass sich das Motiv Gottes ihnen gegenüber nicht mehr sicher waren, konnte Adam und Eva ihm nicht vertrauen. Ihre Beziehung zu Gott war jetzt suspekt. Nicht mehr etwas, was sie schätzten, sondern etwas, mit dem sie zurechtkommen mussten, um das zu bekommen, von dem sie glaubten, Gott wolle es ihnen gar nicht geben. Mit anderen Worten, sie handelten gegen ihn anstatt mit ihm. Sie waren sich nicht mehr sicher, wem sie vertrauen sollten, und so taten sie das ihrer Meinung nach Beste. Sie vertrauten sich. Am Anfang jeder Sünde steht immer die gleiche Entschuldigung oder die gleiche Ignoranz. Ich weiß es besser, ich weiß es am besten. Ich kann selbst bekommen, was ich will, ohne mir Schaden zuzufügen. Ich muss nicht zuerst zu Gott gehen und hören, was er mir sagt. Der Feind hatte gewonnen, aber die Schlange sollte nicht das letzte Wort haben in der Erlösungsgeschichte der Menschen. Gott ist nicht Werkzeug für unsere Wünsche. Was wäre wohl geschehen, wenn Eva zur Schlange gesagt hätte, du sprichst von unserem Gott, wenn du von Vertrauen redest, von dem, der mit uns gerade noch gestern Abend im Garten spazieren ging und der uns so sehr liebt. Und du sprichst wirklich von dem Gott, der uns alles gegeben hat. Schau mal, dieser schöne Garten. Nee, ich glaube, das ist doch nichts für mich. Ich vertraue meinem Gott. Sie wäre einfach weggegangen. Du meinst, er würde uns anlügen, nur damit wir nicht gleich werden wie er, fragte sie vielleicht. Oder hätte sie sich fragen können. Nein, nicht unser Gott. Wir sind seine Kinder und er tut alles, damit wir glücklich sind. Nein, ich glaube nicht der Schlange, ich glaube dir, Gott. Ein solches Vertrauen möchte Gott von uns allen. Es geht Gott nochmals, es geht Gott weniger um unsere Fehler als um unsere Reaktion darauf. Bewirken Sie, dass wir uns nicht länger auf unsere eigene Kraft und Weisheit verlassen, sondern dass wir nach dem trachten, was es heißt, ganz auf Gott zu vertrauen. Wenn das zutrifft, dann sind ihm selbst unsere Fehler noch die Schmerzen wert, die sie in uns verursachen. Das entscheidende Wort, und ich weiß es als Vater von zwei erwachsenen Söhnen, wenn du etwas liebst, lass es los. Wenn es dann zurückkommt, gehört es dir. Wenn nicht, war es nie dein. Das wäre auch ein Spruch in jeder Partnerschaft. Wenn du etwas liebst, lass es los. Wenn es dann zurückkommt, gehört es dir. Wenn nicht, war es nie dein. Nur wer je etwas so sehr geliebt hat, dass er es losgelassen hat, kann ein klein wenig nachvollziehen, was Gott im Garten Eden vollbracht hat. An diesem Tag wurde ein Prozess in Gang gesetzt, der seinen Höhepunkt an einem ganz anderen Baum haben sollte, einem Holzkreuz auf dem Hügel Golgatha. Dort sollte Gnade über die Sünde triumphieren und das Vertrauen, das für Adam und Eva im Garten Eden noch schwer fassbar war, sollte für die, die zu Gott gehören, zur Realität werden. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen, durch den einen, Jesus Christus. Römer 5, 17. Nun wünsche ich uns allen, in unseren Beziehungen mit Gott, in unseren Beziehungen, in unseren Partnerschaften und besonders auch in unseren Beziehungen mit unseren Kindern und Jugendlichen, dass wir lernen, loszulassen. Denn nur aus dieser Sicht entsteht Vertrauen. Nur so könnt ihr sicher sein, dass ihr Partnerschaften behaltet, sie glücklich sind. Nur so können eure Kinder, auch wenn sie eine lange Zeit weg sind und ihr Mühe habt mit dem Gedanken, wieso sind sie weggegangen. Nur im Vertrauen und nur, wenn ihr ihnen vorher genau dieses Gefühl gegeben habt, ich vertraue dir und ich habe dich lieb, werden eure Kinder und Jugendlichen wieder zu euch zurückkommen oder bei euch bleiben. Genauso funktioniert Gemeinde. Ich wünsche euch ein vertrauensvolles Weihnachtsfest, gesegnete Zeit und danke für dieses Jahr, dass ich ein paar Mal hier sein durfte. Ich habe es sehr geschätzt, in eurer Gemeinde zu sein. Amen. Ja, lieber Gott, wir danken dir ganz herzlich, dass du uns hast gehen lassen, um uns zu gewinnen. Danke, dass du uns Vertrauen schenkst. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, dass wir in unserem Leben immer wohl aufgehoben sind bei dir, dass du auf allen unseren Wegen immer bei uns bist, nie verlässt du uns. So dürfen wir zuversichtlich sein, dass das, was du angefangen hast in uns, den Glauben und das Vertrauen in dich zu setzen, eines Tages darin münden, dass wir dich sehen können. Auf diesen Tag, Gott, freuen wir uns sehr. Amen.